Willkommen zu einer neuen Folge Bodensee-Podcast.ch. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2022 hat sich das Leben von Millionen Menschen dramatisch verändert. Städte wurden zerstört, Familien auseinandergerissen und bis heute gibt es auf beiden Seiten unzählige Tote und Verletzte. Doch neben den erschütternden Nachrichten gibt es auch Menschen, die nicht wegsehen, sondern handeln. Eine von ihnen ist heute bei uns zu Gast, Clubpräsidentin Annelies Debrunner, eine engagierte SOR-Optimistin, die mehrfach in die Ukraine gereist ist, um vor Ort zu helfen und sich ein eigenes Bild von der Situation zu machen. Sie berichtet von ihren Erfahrungen und Begegnungen mit betroffenen Menschen und davon, was es bedeutet, in einem Kriegsgebiet Unterstützung zu leisten. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Annelies Debrunner, herzlich willkommen in der Galerie Laatzer.
Dankeschön, ich freue mich auch.
Annelies, jetzt erzähl mal, die Kreuzlinger SOR-Optimistinnen gibt es ja schon seit 52 Jahren, seit 1974. Und das Wort bedeutet lateinisch übersetzt die besten Schwestern. Sie sind weltweit parteipolitisch eigentlich und konfessionell ein neutraler Serviceclub berufstätiger Frauen, die sich ehrenamtlich dafür engagieren, die Lebensbedingungen von Frauen und Mädchen zu verbessern, Gleichberechtigung zu fördern und den Zugang zu Bildung zu sichern. Wow, wie wird man denn Clubpräsidentin, liebe Annelies?
Es ist ja eigentlich so, dass alle unsere Mitglieder irgendwann einmal Ämter übernehmen müssen und dass eigentlich alle sich verpflichtet, ehrenamtlich innerhalb von unserem Engagement etwas zu machen.
Und wie bist du überhaupt zu den SOR-Optimistinnen gelangt?
Es hat einmal eine Kollegin zu mir gesagt, du, ich bin jetzt bei den SOR-Optimistinnen, hast du Lust einmal als Gast zu uns zu kommen?
Und was hat dich da besonders fasziniert und begeistert? Der Zusammenhalt in der Frauengruppe an sich oder was war das?
Also in Kreuzlingen ist es sicher ganz stark der Zusammenhalt. Ursprünglich sind auch viele Frauen aus dem Gesundheitsbereich Mitglied gewesen. Und generell ist es vor allem auch also das offene Diskutieren miteinander. Das ist etwas, was mich immer wieder fasziniert. Und natürlich auch ehrenamtliche Projekte aufzugleisen, sowohl hier bei uns in Kreuzlingen im Thurgau wie irgendwo weltweit, wo es nötig ist.
Jetzt bist du 2025, 2026 Clubpräsidentin. Du warst es aber schon mal. Ich habe gelesen, 2004 bis 2006.
Ja.
Fehlender Nachwuchs?
Ja, das war so gewesen, aber ich kann auch sagen, das ist jetzt weniger so. Wir haben jetzt auch einige jüngere Mitglieder, aber da war so ein Engpass gewesen. Und ich habe natürlich auch gezögert, weil ich bin ja vorher Unionspräsidentin gewesen von der Schweiz und da damit hat man ja eine gewisse Erfahrung, die es ja vielleicht für die anderen Clubschwestern auch nicht einfach macht, wenn da jemand kommt, kann reinreden, der vorher lange in der Union war.
Union heisst eigentlich schweizerisch gesehen, ne? Also ja, bist du jawohl. Clubpräsidentin vom ganzen Club Schweiz gewesen?
Jawohl.
Okay. Wie groß ist denn die Sektion Kreuzlingen?
Wir sind jetzt 27 Frauen aus verschiedensten anspruchsvollen Berufen, die bei uns Mitglied sind.
Und dir folgt 2027, 2028 Gerda Leipold-Schneider. Wie bereitest du sie heute schon auf das Amt vor im kommenden Jahr?
Ja, das ist, also sie ist als Vizepräsidentin natürlich immer an den Sitzungen, wo wir so alle 2-3 Monate haben. Und gleichzeitig ist jetzt bei der Ukraine-Arbeit ganz wichtig, dass sie so wie neben mir herläuft. Und das ist auch ganz fest der Fall. Sie tut jetzt auch schon Anträge für Projekte in der Ukraine tut sie dann begleiten. Und ich gehe dann hin und das Geld so quasi mitbringen.
Das ist ja ein Thema, worauf wir gleich bestimmt noch ganz lange zu sprechen kommen. 2024 hattet ihr euer 50-jähriges Jubiläum.
Jawohl.
Wie habt ihr das denn gefeiert?
Also wir haben ganz eine grosse Veranstaltung gehabt. Wir sind verschiedene Clubs rund um den See von diesen 3 Ländern. Und überall werden Konzerte veranstaltet innerhalb von 7 Jahren. Und wir haben das grosse Glück, dass die Fachhochschule aus Vorarlberg, dass die Studierenden Konzerte machen. Und bei uns in Kreuzlingen war das ein voller Erfolg im Dreispitz.
Ihr habt am 1.12. genau im Dreispitz eine Matinee veranstaltet unter der Leitung vom Stella Vorarlberg. Das genau. Ist ein Sinfonieorchester gewesen. Ja. Und was haben die gespielt? Da habe ich mal aufgeschrieben, Dmitri Schostakowitsch und Felix Mendelssohn Bartholdy. Es war ein voller Erfolg, aber auch deshalb, weil die Gelder, die gespendet wurden, einer Gynäkologin mit ihrer Organisation Medica Mondiale überreicht worden ist. Ja. Was ist so besonders an diesem Verein?
Monika Hauser von Medica Mondiale, sie hat während dem Jugoslawienkrieg ist sie abgereist als junge Frau und hat gefunden, ich muss hier helfen. Und das war der Anfang, wo sie eine Riesenorganisation daraus aufgebaut hat, wo sowohl in medizinischer, juristischer, psychologischer, psychiatrischer Art und Weise Leute unterstützt in Krisengebieten oder in Kriegsgebieten. Und das macht sie immer noch. Und das Geld jetzt von Violence Against Violence, das geht dann auch jetzt in die Krisengebiete. Und Monika Hauser war beispielsweise ja dann auch bei uns in Kreuzlingen am 1. Dezember 2024. Und sie ist nach wie vor natürlich äußerst engagiert. Und in der Ukraine ist jetzt beispielsweise nicht.
Aber da bist du ja engagiert. Und zwar auch schon seit einigen Jährchen. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du bist mittlerweile schon 7-mal in die Ukraine gereist. Wohin reist du regelmäßig?
Also insbesondere auf Lemberg, Lviv. Das ist eine Stadt, die ganz stark prägt ist, auch durch das, dass man zum KUK, also zu Österreich gehört hat, zu der Monarchie, und nur 100 Kilometer von der Grenze von Polen entfernt ist, von Przemysl. Und da ist mehr Sicherheit natürlich noch, also im Land hinein. Aber ich war vor anderthalb Jahren auch mal zu Kiew gewesen, in der Hauptstadt, habe das Club dort besucht, weil es hat 5 so optimistische Clubs in der Ukraine, und da kenne ich mittlerweile viele Leute. Ukraine-Beauftragte von der Schweiz, weil wir haben das Mandat von der Soroptimist Europa, dass wir zuständig sind für die Ukraine. Die Ukraine-Beauftragte ist aber Zina Stifler aus Chur. Und sie reist aber zurzeit nicht an. Und ich bin dann so quasi einfach direkt vor Ort.
Wie planst du diese Reisen? Mit dem Zug?
Ich bin jetzt eigentlich meistens mit dem Zug, das letzte Mal mit dem Flugzeug bis Krakau. Es hat einfach den Vorteil, wenn ich mit dem Zug reise, ich gebe mir, so man könnte auch sagen, meiner Seele Zeit, um dort hinzukommen und nachher wieder Zeit, um zurück in die Heimat, in die Schweiz zu kommen.
Im Zug hat es ja immer den Vorteil, dass man ganz viele unterschiedliche Menschen trifft.
Absolut.
Und da lernst du dann auch schon einige Ukrainerinnen und Ukrainer kennen, die vielleicht noch weiter als Lviv fahren und dir über ihre Heimat oder über ihren Aufenthalt im Ausland berichten. Was bekommst du damit?
Also das ist unglaublich und mich freut es fast, wenn ich jetzt dir das erzähle, wenn ich da alles für Geschichten höre. Also das eine Mal, wo eine Frau mir gesagt hat, weisst, ich war jetzt 2 Jahre im Ausland, aber ich gehe jetzt zurück auf Charkiw. Und ich weiss, meine Wohnung hat kein Fenster mehr, ist alles verbombt, aber das ist meine Heimat, ich gehe jetzt wieder zurück.
Was macht das mit dir?
Es ist einfach so eine fremde Lebenswelt von uns, wo wir in der Schweiz leben, wo alles selbstverständlich ist, der Reichtum für fast alle Leute. Das merke ich einfach, ich kann sehr viel nicht nachvollziehen.
Aber du hast gerade im Vorsatz gesagt, du brauchst das, um dich eigentlich darauf einzustellen, ja, um dich einzugrooven.
Ja.
Ja? Ja. Jetzt hast du über die letzten vergangenen Jahre Kontakte dann direkt zu den Soroptimistinnen in Lviv gefunden. Jawohl. Wie bist du dann vor Ort untergebracht? Wie wirst du empfangen?
Zuerst noch ganz rasch. Mhm. Der Kontakt ist ja schon seit fast 30 Jahren. Der Club Lviv, Soroptimist Lviv, der ist vor 25 Jahren gegründet worden und wir sind so wie ein Partnerclub, wir Kreuzlingerinnen. Also die Verbindung ist schon so lang.
Und ihr kennt euch auch?
Genau, wir kennen uns sehr gut.
So, und die Präsidentin, die Natalia
Pozdorova.
Pozdorova, genau, so heißt sie, ist die Gründungspräsidentin. Heute ist sie Past-Präsidentin. Aber genau. Zu ihr pflegst du eine ganz innige Beziehung, denn dort wohnst du dann auch bei
ja,
ihr.
Ja, genau. Mhm. Das ist, und durch das bin ich natürlich unglaublich behütet. Sowohl, dass die ganze Ernährung wunderbar ist und ich feines Essen habe, bis über, dass sie für meine Sicherheit schaut. Und Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob ich realisiere, wie stark dass sie mich beschützen. Sie beschützen mich sicher unglaublich stark. Sie haben auch einmal gesagt, in einem Jahr, jetzt kannst du nicht kommen, es ist zu gefährlich.
Dabei habe ich gelesen, Lviv ist aufgrund der großen Distanz zur Front weitgehend unversehrt geblieben und gilt als Zufluchtsort für Binnenflüchtlinge. Dennoch haben russische Raketen- und Drohnenangriffe vor allem auf militärische Infrastruktur, Umspannwerke und vereinzelt Wohngebiete oder historische Gebäude wiederholt Schäden und zivile Opfer in der Region verursacht. Mhm. Hast du Kriegsgeschehen vor Ort mal mitbekommen in irgendeiner Form?
Ja, das ist jetzt auch sogar der letzte Herbst gewesen, wo so quasi der erste grosse Angriff von Drohnen und Raketen in Lemberg war. Und das ist natürlich schon unglaublich, wenn man dann einfach so eine Nacht, wo die ganze Nacht sich irgendwo, wo es am meisten Sicherheit bietet, dort sein und die ganze Nacht nicht schläft und nicht weiss, was passiert. Und einfach eine gewisse, wie soll ich dem sagen, vielleicht Gottvertrauen haben, dass nichts passiert. Mhm. Also auch wegen meiner Familie und natürlich wegen meinem Mann. Die haben schon immer auch ein bisschen, machen sich Sorgen, dass ich dort hinreise.
Das ist ja auch eigentlich normal, ne? Ja. Dass sich jemand daheim Sorgen macht. Aber gut, du bist ja auch nur eine begrenzte Zeit dann jeweils vor Ort. Und du hast, wie du eben berichtetest, einen Auftrag. Also ihr habt einen Partnerclub und zusammen mit der Ukraine-Hilfe wollt ihr Projekte ankurbeln. Können wir mal über diese Projekte sprechen? Was machst du dort vor Ort?
Sehr gern. Also vielleicht auch da wieder noch ein kleiner Hinweis. Es hat eigentlich angefangen, dass ich für die Ad-Hoc-Gruppe von der Union Schweiz Newsletter geschrieben habe. Und wir haben gerade gestartet im März 2022. Und nachher, so gegen den Herbst hin, 2022, habe ich den Eindruck gehabt, ich möchte mal hinreisen und einfach sehen, wie es vor Ort ist. Und darum ist denn das dazu gekommen überhaupt. Und zu dem Projekt, es ist jetzt eigentlich immer ein bisschen ähnlich. Also es gibt ein Haus für blinde Frauen, sehbehinderte Frauen, wo ich besuche, auch finanzielle Unterstützung von der Schweiz mitbringe. Denn es hat das Kinderheim Waisenhaus Ljubin-Veliki, wo sehr viele Kinder von der Front, auch Waisenkinder, sind, gebildet werden. Meistens sind es einfach psychisch und physisch Kinder, die mehr Unterstützung brauchen. Dann das Kinderheim Lifchichi, wo ich jetzt vor allem intensiv dort bin, wo es auch wieder Kinder sind, rund 70, die sehr viel Unterstützung brauchen. Dort bin ich jetzt auch gerade wieder gewesen.
Wie könnt ihr da unterstützen? Also nur finanziell oder bringst du auch Sachen gezielt aus der Schweiz mit?
Also zum einen geht es natürlich um finanzielle Unterstützung, wo wir dürfen auf ein Konto in Polen einzahlen, wo es dann ganz sicher ist. Und zum anderen geht es auch wie um eine moralische Unterstützung. Also ich persönlich denke, die moralische Unterstützung ist mindestens so wichtig und es ist ja jetzt fatal, es geht fast niemand mehr. Also ich werde dann einfach sehr, sehr nett und liebevoll empfangen und das zeigt sich dann durch da auch.
Aber vor Ort, wenn du dann selber da bist und ein Waisenhaus dir anschaust, was findest du da vor oder wo harzt es, woran fehlt es?
Also in dem Fall ist es auch so, dass Svetlana, die Direktorin, die seit 30 Jahren das Waisenhaus führt, dass sie eine ausgezeichnete Pädagogin ist und alles Geld dort hineinsteckt. Und damit sind die Gebäude teilweise in einem desolaten Zustand. Und jetzt geht es vor allem auch darum, das zu finanzieren, Geld zu suchen, um das marode Hauptgebäude zu renovieren. Das ist etwa 100 Jahre, sieht fast aus wie ein Schlössli. Und daneben geht es auch darum, dass alle die Schäden vom letzten Winter, wo die Leitungen eingefroren sind, dass man das wieder alles fit macht für den nächsten Winter. Da habe ich jetzt gerade vorgestern einen Kostenvoranschlag bekommen.
Und das Problem ist, die Männer sind nicht zugegend.
Ja.
Es müssen alle Arbeiten mit Frauenhänden gemacht werden oder gibt es doch noch?
Ja, oder mit Männern, die aus irgendwelchen Gründen sehr oft, weil sie psychisch befreit sind vom Militär. Und die arbeiten dann für den Sergei Tomaskov. Der Sergei Tomaskov ist der Manager vor Ort vom Hilfswerk Ukraine, wo vom Jürg Streuli und seiner Crew da von der Schweiz her geleitet wird. Er ist einfach dann auch fast wie der Vater von diesen meist psychisch unter Druck stehenden Männern, meistens junge Männer, die dann renovieren.
Und was wird gemacht? Also Sanitäranlagen, Gartenanlagen, Kinderspielplätze.
Jawohl.
Führ mal fort.
Ja,
was dann gibt's noch?
Geht's auch noch darum, dass eben das Haupthaus, wo im desolaten Zustand ist, dass man jetzt dort dringend muss Dach renovieren, dass nicht reinregnet. Und dann geht's natürlich auch darum, dass innen dran eine schöne Umgebung ist für die Kinder in dieser schwierigen Situation, weil es ist ganz sicher so, dass niemand in der Ukraine nichts mitbekommt von dem Krieg. Sie sind alle aufs Schwerste paralysiert, würde ich jetzt mal sagen.
Und jeder hat in seiner eigenen Familie oder im Freundes- oder Bekanntenkreis einen Fall von Männern, die an der Front versterben.
Ja.
Wie helfen denn die SOR-Optimistinnen vor Ort? Unterstützen sie dann das jeweilige Blindenhaus oder das jeweilige Kinderwaisenhaus? Was machen die SOR-Optimistinnen da?
Ja, also jetzt gerade am Beispiel ist gut, dass du nochmal darauf zurückkommst, weil ich habe ja jetzt gesagt, innerhalb vom Haus, dass schöne Betten hat, schöne Bettwäsche, dass, oder sie tun auch initiieren, dass man frisch malt, farbenfreudig. Und die Ukrainer, Ukrainerinnen sind ja ein äußerst kreatives Volk. Also bei ihnen müssen die Träume einfach schön sein. Und das ziehen sie jetzt weiter während dem Krieg. Und als nächstes werde ich dann beispielsweise in 2 Monaten bei einem Transport dürfen mitgeben, dass von einer Psychologin, die uns sehr nachsteht, auch so Optimistin ist, dass von ihr alle Plüschtierli, die sie nicht mehr braucht, dass die dann zu diesen Kindern ins Kinderheim kommen.
Wow, okay. Ich habe aber noch was gelesen, da möchte ich dich mal kurz mit konfrontieren, denn du schreibst ja immer diese Reiseberichte und da lese ich mal einen kurzen Satz vor. So Optimistinnen haben mir in einem vertraulichen Gespräch gestanden, dass sie nie ohne Schlafmittel schlafen können. 2 andere Frauen leiden an einer Krebserkrankung oder gravierenden Magenproblemen, hätten dringend starke Medikamente nötig. Also das heißt, auch die Arbeit vor Ort ist unter schwierigen Bedingungen ja nur möglich, wenn ich sowas lese.
Meinst du jetzt für Frauen oder für mich?
Für die Frauen, die jetzt da helfen und unterstützen. Also
natürlich.
Sie selber haben Traumata. Und
absolut. Und du hast ja schon vorher betont, Lviv ist ja so ein Schmelztiegel von Flüchtlingen. Und da ist unglaublich viel geleistet worden. Da können wir dann vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Aber die Frauen, die haben dann alle auch so quasi in der ersten Stunde, in den ersten Tagen überall geholfen und sind immer dran, an vorderster Front, um den Flüchtlingen zu helfen. Und dazu kommt ja jetzt, dass einfach auch Lviv manchmal Bombardierungen hat, oder? Und die Ängste um ihre Angehörigen von den SOR-Optimistinnen sind auch mehrere Männer an der Front. Und damit sind sie einfach unglaublich stark konfrontiert mit dem, was vielleicht 1000 Kilometer weg ganz schlimm ist. Und das zeigt sich dann in Schlaflosigkeit, beispielsweise in Magenproblemen oder noch schlimmer mit einer Krebserkrankung, die dann wieder aufbricht. Und da haben mir die Frauen, und das findet eigentlich immer bei einem Meeting vom Vorstand findet das statt, dass sie dann noch mehr erzählen können, wenn wir zu 6 am Tisch sitzen, haben sie mir das gesagt. Und dann haben wir Ideen entwickelt, dass wir ja könnten bei der Ad-Hoc-Gruppe der Union ein Gesuch einreichen, eine Krankenkasse leistet für die Optimistinnen zu Lemberg, wo sie, wenn sie Medikamente brauchen, den Arztbesuch nicht zahlen können, dass denn der von der Schweiz auszahlt wird.
Bisher hast du es ja auch so gemacht, dass du für bestimmte Personen etwas Geld mitgebracht hast, wenn du von einer Krebserkrankung eines Menschen erfahren hast. Haben sie denn überhaupt diese Medikamente vor Ort, wenn du Geld gibst? Haben sie schon?
Absolut. Und das ist etwas, was mich immer wieder erstaunt, dass der ganze Staat hat natürlich zu wenig Geld und das Geld, das sie haben, das geht dann natürlich ganz klar, wir wissen du auch in die Rüstungsindustrie und die Kriegsschauplätze. Aber alles andere, das läuft irgendwie, ich wundere mich nur, also, dass die Industrie läuft grösstenteils, oder? Und es gibt immer wieder Privatinitiativen, wenn wir am Anfang ja auch mitgehört haben, dass sie irgendwie mit Spritzkannen Benzin verteilt haben an Panzer und ganz verrückte Sachen. Und da machen sie riesen Schritte. Zum Beispiel auch habe ich mit dem Mann geredet, der Drohnen gebastelt hat. Und das ist ja, wir wissen, das ist eine Erfolgsgeschichte. mit diesen Drohnen, inzwischen sind sie Spezialistinnen im Drohnenbau.
Mhm. Ist ein Thema, das vertiefen wir aber nicht weiter, sondern gehen nochmal auf die Frauen ein. Denkst du, dass du valide Informationen bekommst, wie es tatsächlich ist, oder denkst du, dass die Informationen geschönt sind, wenn ich das mal negativ ausdrücke, geschönt?
Ja, also zum einen merke ich immer wieder, dass sie absolut nichts zu tun haben mit Korruption. Und zum anderen ist es ja so, wir sehen in allen Ländern immer wieder, dass es Korruption gibt. Und ich kann einfach versichern, dass die Leute auch von den Managern von Hilfswerk Ukraine, die distanzieren sich völlig von so Machenschaften.
Korrupten Machenschaften.
Ja, und so Optimistinnen sowieso. Und sie sagen mir auch, wenn sie mit jemandem nichts zu tun haben. Und gleichzeitig ist natürlich klar, sie wollen mir auch die schönen Sachen zeigen vom Land, vor allem auch ihre hochstehende Kultur. Dort merkt man es auch, dass sie schon immer noch eine Fassade aufrechterhalten wollen.
Aber du hast auch schon eine Story erzählt, dass du einkaufen gegangen bist und die Verkäuferin erzählt dir das ein oder andere, weil sie Englisch spricht oder sich mit dir dann unterhalten kann.
Das tut dann Natalia Pozdorova mit übersetzen. Die Verkäuferin, die ist ganz in der Nähe im Supermarkt und sie erzählt mir dann, dass ihre Mann, der ein Bein verloren hat und seit einem Jahr jetzt daheim ist, dass das einfach, wie schwierig das ist, auch die medizinische Hilfe zu gewährleisten, dass sie dann plötzlich wieder mal mit ihrer Mama auf Kiew fahren und das sind ungefähr 8 Stunden mit dem Zug zu einem Spezialist. Und da gibt es x Familien, wo das so läuft. Also die Frau ist in ihrem Beruf drin, sie ist in dem Supermarkt in leitender Position und daneben hat sie daheim so viel zu tragen. Und das ist der Alltag. Und ich kann dir das nicht erklären, wie das läuft, dass die Menschen seit mehr als 50 Monaten sehr viel tun, einfach das Doppelte arbeiten. Sehr viel, vielleicht ein Drittel. Und vielleicht ein Drittel ist einfach so paralysiert, dass irgendwie in einer psychiatrischen Klinik sind oder irgendwie versuchen, zurechtzukommen und ein Drittel medisch schluckt, um einigermaßen zu funktionieren.
Aber das Thema Hunger können wir eigentlich auskoppeln. Also Hunger besteht jetzt nicht.
Ja, das können wir auskoppeln, das ist wirklich. Der Supermarkt ist voll. Natürlich, ich als Soziologin frage mich dann auch, wie es ist für Leute, die nicht so gut verdienen, das ist klar. Das sehen wir ja auch, wir haben beobachtet, dass Ukrainer und Ukrainerinnen gekommen sind mit schönen Autos. Da in der Schweiz, es gibt eine schmale Elite, das ist klar, wo wie überall vielleicht schon fast einen Nutzen daraus züchtet. Aber der grösste Teil muss natürlich sicher schauen, wie es zu Gang kommt mit dem Geld.
Jetzt hast du nicht nur das Waisenhaus besucht oder die blinden Frauen und die SOR-Optimistinnen vor Ort, sondern du warst auch an der Polytechnischen Universität in Lviv. Da hast du die Natalia Schakowska, Rektorin der größten Universität, auch persönlich kennengelernt. Was sind so deine Eindrücke aus dieser Universität? Was machen die? Wie agieren die mit dir als Schweizerin?
Also sie wissen natürlich, dass ich Wissenschaftlerin bin. Und darum wollen sie mir dann auch möglichst viel Einblick zeigen. Aber es ist klar, an und für sich das wissenschaftliche Publizieren, das ist für die Gader-Leute dort an der Uni ist sehr schwierig zurzeit. Mir hat ein Dekan gesagt, das können wir vergessen zurzeit. Und auch dort vor allem, es ist übrigens eine Uni mit 45'000 Studierenden. An dieser Uni hat es, wie an einer technischen Uni, wir müssen das vergleichen mit der ETH, auch von der Grösse her, das ungefähr gleiche Abteilungen mit Architektur, Technik, aber teilweise natürlich dann auch wieder Sprachen und so weiter. Und dort tut die Schweiz auch sehr viel helfen vom Hilfswerk Ukraine, beispielsweise, dass sie Solarpanels liefern für aufs Dach, wo 25% von der Energie leistet dann von der Uni. Das ist natürlich ganz toll. Oder Computer, wo man nicht mehr brauchen kann von Berufsschulen hier in der Schweiz. Und das wird dann transportiert vom Hilfswerk Ukraine. Und da können wir dann manchmal auch etwas mitgeben von den SOR-Optimistinnen, weil wir ja eng zusammenarbeiten mit dem Hilfswerk Ukraine. Und das alles fließt dann rein in die Uni. Und ich habe dann dort, also mein erster Ansprechpartner ist eigentlich Der Juri Malinowski, ein Assistenzprofessor, der zusammen mit dem Sergei Tomaskow in der ersten Stunde des Krieges haben sie Flüchtlinge betreut. Und die ganze Uni ist überall, einfach hat man Schlafsäle gemacht, damit die Flüchtlinge haben können dort zu Tausende sozusagen. Und im Keller unten hat man rasch ausgebaut, im Fall, dass Bomben würden fallen. Und natürlich, Kulturgüter wären immer versteckt, das ist ganz klar. Und der Juri hat mir dann erzählt, beispielsweise, ich bin gerade am Tag nach dem Angriff, letzten Herbst, bin ich dann gerade dort gewesen. Er hat auch gerade noch Geburtstag gehabt. Er hat mir gesagt, weisst, gestern Abend, wo es absehbar war, dass wir betroffen sind mit Drohnen und Bomben, habe ich meine zwei Kinder gepackt, 4- und 6-Jährige, und wir sind eben in den Keller gerannt und haben einfach die Nacht unten verbracht. Und am Morgen steht er wieder da. Das ist auch wieder so ein Beispiel, oder?
Und sieht dann, wie das Zimmer von der Direktorin zerbombt ist.
Ja, und das ist ein paar Monate später passiert, kurz nachdem, dass ich dort war. Und ich habe mich dann gewundert, jetzt, als ich Ende April dort war, dass ich da so in einem repräsentativen Raum empfangen worden bin. Sie hat mir aber auch ein Diplom überreicht und noch eins mitgegeben für Jürg Streuli. Aber sie hat dann im Laufe des Gesprächs hat sie dann mir gesagt, weisst, mein Büro ist zerbombt worden und rundherum sind noch mehrere hundert Scheiben natürlich in Brüche gegangen und jetzt ist man wieder am Renovieren von meinem Büro. Und was mich dort einfach das Tiefste berührt hat, war, sie ist dann sehr bald gekommen, wenn er wichtig ist. Sie hat gesagt, wir wären äußerst froh, wenn ihr uns könntet einfach eine ganze grosse Maschine liefern zum Heizen nächsten Winter für unsere Studierenden in den Schlafsälen und dort, wo sie leben. Noch fast weniger für Vorlesungsräume als einfach die von irgendwoher von der Ukraine, die Hälfte kommt von irgendwo.
Also ein ganz konkretes Ziel, was sie hat.
Genau, einfach eine Maschine, die 50'000 Franken kostet. Und der Sergei hat dann gesagt, es ist unglaublich, das Vertrauen, das sie dich hat, dass sie das jetzt einfach gerade so formuliert.
Woher kommt denn dann das Geld für Spenden? Also Ukraine-Hilfe sammelt ja für sich, so Optimistinnen sammeln auch für sich. Ja. Du bist auch immer auf der Suche.
Genau.
Nach potenten Spenderinnen und Spendern. Gelingt das?
Da bin ich jetzt, also ich habe jetzt einfach wieder eine Erholungszeit gebraucht, seit ich dort war und zurückgekommen Anfang Mai, dass ich jetzt wirklich anfange, sozusagen wirbeln, dass man Geld auftreiben könnte, dass ich einfach auch mein Netz von Leuten, die beispielsweise auch Universitäten sind, dass ich mit dem Jürg Streuli das entwickle, wie könnten wir da zusammenarbeiten, dass ich bei den Schweizer Soroptimistinnen nachfrage, ein Gesuch stelle, dass sie auch wieder nochmal spenden würden. Weil das sind mit der Renovation und mit dem, wo sie sehr froh wären an der Uni, wenn wir da würden, ihnen unter die Arme greifen, dann braucht das einfach verschiedenste Donatorinnen und Donatoren.
Gesetzt den Fall, das Geld würde zusammenkommen. Wie sicher oder wie könnt ihr gewährleisten, dass die Maschine, die benötigt wird in Lviv, auch tatsächlich ankommt? Habt ihr ein Transportunternehmen, dem ihr vertraut?
Ja, das ist Transporthäusi von Bilte. Und die tun einfach unglaublich generös immer das gewährleisten, dass die Transport, jetzt ist übrigens gerade jetzt ist ein Transport unterwegs, wieder mit Computer, mit medizinischen Gütern. Und jetzt ist der Glücksfall, dass der Grigori, ein polnischer Chauffeur, der ist so waghalsig, dass er einfach auf Lviv fährt, nicht bloß auf die polnische Grenzstadt Przemysl.
Also noch 100 Kilometer weiter?
Ja, genau. Mhm. Und vor allem auch, dass Häusli das Risiko auf sich nimmt, versicherungstechnisch, dass sie reinfahren und jetzt liefern sie wieder. Und das ist ganz, ganz grossartig.
Kommen wir nochmal von der Universität zu einem Sportsaal, ich glaube vom Waisenhaus. Die suchen auch Gelder, um einen neuen Boiler zu installieren.
Ja, genau.
Damit sie warmes Wasser haben.
Genau. Und da ist ja jetzt auch das Tragische passiert, dass bei dem schlimmen Winter, wo sie hatten, also dem kalten Winter, dass Leitungen eingefroren sind. Jetzt sind noch einige Monate bis im Herbst, haben sie jetzt Zeit, um das Reparieren, die geborstenen Leitungen sozusagen, und auch dann Gasheizung zu installieren, damit wirklich der Sportsaal wieder geheizt werden kann. Es ist ja unglaublich, dass die Kinder dann im Winter ausgerechnet nicht in den Sportsaal können, oder?
Also, es bleibt ein wichtiges Anliegen für die SOR-Optimistinnen Kreuzlingen, Gelder zu akquirieren, die auch vor Ort gut und sicher eingesetzt werden können.
Ja, unbedingt.
Magst du mir ein Schlusswort formulieren? Was ist dein Auftrag für die nächste Reise? Du hast ja schon gesagt, du möchtest wieder im Herbst reisen.
Ja.
Am besten mit dem Geld im Gepäck oder irgendwo so verpackt, dass es da sicher abrufbar ist und eigentlich mit einer Erfolgsmeldung.
Ja, ich schaue zuversichtlich auf den Herbst. Es wird auch sicher viel Geld schon vorher eingezahlt werden, damit die Renovationen gemacht werden können. Damit wir den Generator für die Uni liefern können. Also da findet jetzt Gespräch statt mit dem Jörg Streuli, gerade morgen. Und wenn wir das alles gemeinsam aufgleisen können und dann am Samstag werde ich zur Optimistinnen von der Schweiz darauf ansprechen. Und es ist interessant, mir in der heutigen Zeit, dass die Wellen sind ja durchs Internet gross. Also, es ist jetzt so viel zusammengekommen in den letzten Tagen, es macht mich richtig froh und dankbar. Der Club Hammel bei Hannover spendet 5'000 Franken. Da wird in den nächsten Tagen werden wir eine Zusammensetzung haben, wie sie wollen das Geld investieren in unserer Hilfe. Und morgen werde ich beim Club Fraufeld sein. Da wir diskutieren, ob sie auch wollen Geld spenden wollen. Also jetzt läuft gerade unglaublich viel. Und da bin ich jetzt also sehr zuversichtlich. Aber es ist natürlich klar, es ist trotzdem, wir sind noch auf mehr Spenden angewiesen. Es ist klar, dass ich jetzt da auch noch gerne um weitere Spenden bitte, wenn ich schon das Medium habe, wo du mir bietest. Patrick, vielen Dank.
Gern geschehen, natürlich.
Ich würde auch gerne noch sagen, die Unterstützung, die ich jetzt leiste, dadurch, dass ich hingehe, da bin ich natürlich im Verbund von den SOR-Optimistinnen vom Club Kreuzlingen, die mich sehr unterstützen. Also ich denke jetzt an viele, die helfen, auch wo die ukrainische Botschafterin und nachher ihre Stellvertreterin bei uns ein Referat gehalten hat, zur Gewalt in der Ukraine einerseits. Aber da, wo eine ganze Crew natürlich die Veranstaltung im November vorbereitet hat, aber gleichzeitig auch die Vizepräsidentin, die das jetzt übernimmt, und dann die Kassierin, die jetzt natürlich das managt mit dem Geld. Das sind viele helfende Hände, die da im Hintergrund arbeiten von unserem Club.
Geht ja auch darum, dass es sicher ankommt und dass gewährleistet werden kann und dass es transparent bleibt.
Absolut.
Was mit dem Geld passiert ist. Von daher danke ich dir für deine Reiseberichte oder für den Reisebericht, den du jetzt hier zusammenfassend mir und uns erzählt hast. Ich wünsche dir weiter viel, viel Kraft. Auch für deine kommenden Reisen, bitte ganz liebe Grüße richtest du aus in die Ukraine. Wir sind auch von hier mit den Gedanken dort.
Danke, sage ich gern.
Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns hast teilnehmen lassen an deiner Reisetätigkeit in die Ukraine, ins Krisen- und Kriegsgebiet. Vielen Dank, Annelies Debrunner.
Sehr gern geschehen. Danke dir, Patrick Eich.
Bodensee-podcast.ch. Geschichten rund um den See, spannend, interessant und relevant. Folgen Sie bodenseepodcast.ch.